Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge PureTax. Heute mit mir im Studio ist der Hendrik und wir behandeln das Verwaltungsvermögen. Hi Hendrik.
Hallo Patrick.
Du hast uns einen Fall mitgebracht.
Korrekt. Ich habe einen klassischen Fall aus der Beratungspraxis mitgebracht. Familienunternehmer, Anfang, Mitte 80. Klassisch, wie einige sagen würden, so der Patriarch, der ein bisschen über die Familie und das Vermögen herrscht. Wobei das gar nicht negativ gemeint sein soll. Kam zu uns und hat gesagt, naja, ich möchte mich jetzt auch mal mit dem Thema Nachfolge beschäftigen. Und da natürlich klar der Fokus auf das sogenannte Familienunternehmen. Er hat ein Handelsunternehmen aufgebaut, in großem, großem Wert, ja, an die 100 Millionen, also sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und wie gesagt, kommt jetzt erstmalig mit dem Anstoß, naja, ich könnte mich jetzt mal mit dem Thema beschäftigen. Bisher wurde da eigentlich nicht viel gemacht, nicht groß was vorbereitet, denn wie das halt so klassisch ist, in manchen Strukturen wird über dieses Thema halt oft nicht gesprochen. Erst irgendwann, wenn dann irgendwie jetzt, ja, jetzt steht es auf der Agenda, jetzt machen wir es. Und ja, Beweggrund jetzt war so ein bisschen Corona, viele Erkrankungen, viele Todesfälle und auch selbst der Person ging es nicht mehr so gut. Hat dann einfach auch gesagt, okay, ich muss hier jetzt mal was machen, kleines Umdenken, ich würde vielleicht einfach mal in Richtung Nachfolge gehen.
Das ist spannend. Das ist nämlich eine ganz klassische Ausgangssituation, wie wir sie oft haben. Wir erleben ja ganz häufig, Hendrik, dass die eigene Nachfolge aufgeschoben wird. Zum einen ist es natürlich einfach ein emotionales Thema. Das ist die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und mit dem Abgeben des eigenen Unternehmens, was man ja einfach hochgezogen hat. Und zum anderen ist es natürlich auch der Fall, dass die Unternehmer sich selbst schwer trennen können. Das kann daran liegen, dass sie die Verantwortung nicht so einfach aufgeben wollen. Manchmal liegt es aber auch einfach daran, dass der familieninterne Nachfolger oder der externe Nachfolger noch nicht gefunden wurde. Also das ist eigentlich eine ganz klassische Situation, wie wir sie wirklich häufig haben. Und dazu kommt noch der Gedanke, dass man davon ausgeht, man hat ja ein funktionierendes Unternehmen, man kann es auch noch später übertragen. Ich habe ja noch die Möglichkeit, das irgendwann in der Zukunft anzugehen. Vielleicht hat man auch mal gehört, Betriebsvermögen ist begünstigt. Wir können das also auch steuerlich in der Zukunft noch ganz ohne weiteres machen. Es werden also auch überhaupt keine Probleme erwartet. Diese Vorstellung ist aber nicht richtig, Hendrik.
Ja, genau, beziehungsweise das Risiko ist, ein guter Punkt, den du hier ansprichst, das Risiko ist halt, dass es eben mal doch nicht so ist, weil so einfach ist es dann eben doch nicht. Es wird irgendwie immer schon, wenn man jetzt gerade auch in der Medienlandschaft sich ein bisschen umhört, ist es ja schon so, dass es heißt, naja, wenn ich ein Unternehmen habe, ich zahle auf jeden Fall null Steuern und ist das nicht ungerecht etc. in die Richtung. Daher kommt auch dieses, naja, wenn ich ein Unternehmen habe, zahle ich keine Steuern, wenn das im Rahmen einer Erbschaft oder einer Schenkung übergeht. Und das ist eben so nicht zwingend korrekt. Denn jetzt müssen wir ein bisschen in die Tiefen des Erbschaftssteuerrechts einfach einsteigen und da geht es schon mit zwei Begrifflichkeiten los, dass man einfach sagen muss, ich muss eine Unterscheidung machen nach der Begünstigungsfähigkeit und nach der tatsächlichen Begünstigung, die ich hinten raus am Ende habe.
Was hat es damit auf sich? Hier kann ich jetzt auch noch ganz viel lernen.
Also Begünstigungsfähigkeit ist einmal, da stimmt diese Aussage, dass man eigentlich sagt, naja, wenn ich ein Unternehmen habe, und das kann ja erstmal ein Einzelunternehmen sein, das kann eine Personengesellschaft sein, kann auch eine Kapitalgesellschaft sein. Dann sagt der Gesetzgeber im Erbschaftssteuergesetz mal per se, das ist begünstigungsfähiges Vermögen. Ich habe da kleine Unterschiede, bei einer Kapitalgesellschaft muss ich immer größer 25% beteiligt sein, bei einer Personengesellschaft ist das nicht so. Aber dem Grunde nach sagt der Gesetzgeber, wenn solches Vermögen übergeht, eine GmbH, ja, so wie hier unser Handelsunternehmen, dann sagt man per se, das ist begünstigungsfähig. Also der Gesetzgeber sagt, ich kann mir vorstellen, dieses Vermögen bei der Erbschaftssteuer freizustellen.
Du hast jetzt schon gesagt, begünstigungsfähig und begünstigt. Was heißt das denn jetzt in dem Fall?
Genau, im nächsten Schritt, wenn ich quasi zum Ergebnis gekommen bin, dass mein Vermögen, was ich hier übergeben will, grundsätzlich begünstigungsfähig ist, muss ich mir immer das Thema angucken, inwieweit ist das Vermögen denn auch wirklich tatsächlich begünstigt. Und da kommt so ein Begriff Verwaltungsvermögen ins Spiel. Ja, und Verwaltungsvermögen definiert der Gesetzgeber quasi negativ. Also er schreibt ins Gesetz, wenn ich dieses Vermögen habe in meiner Gesellschaft, dann ist das Verwaltungsvermögen, und da kann man einfach unterm Strich sagen, Verwaltungsvermögen ist sogenanntes schlechtes Vermögen, ist also quasi nach dem Wunsch des Gesetzgebers nicht begünstigt.
Was fällt denn da jetzt rein? Wann ist ein Vermögen schlecht in dem Sinne?
Also der Gesetzgeber versucht quasi mit dem Begriff des Verwaltungsvermögens sogenanntes nicht produktives Vermögen innerhalb des Unternehmens zu identifizieren und zu sagen, naja, das, was ich eigentlich ja nicht brauche, um mein Unternehmen, meinen Betrieb, den ich natürlich verschonen möchte, zu übertragen, was ich da nicht wirklich brauche, das soll denn auch steuerpflichtig sein und soll nicht begünstigt sein. Und da hat er so einen Katalog eben von 5 Klassen aufgeschrieben. Da sind einmal drin Dritten zur Nutzung überlassene Immobilien. Also ich habe eine Immobilie drin, vermiete die an irgendeinen anderen Gewerbetreibenden oder an eine Privatperson, schädlich. Ja, genauso kleine Splitterbeteiligung an Kapitalgesellschaften, wenn ich irgendwie Aktien in meinem Betriebsvermögen habe, also ich habe so ein Aktiendepot, 5 Millionen, was da drin ist, habe ich irgendwann mal aufgebaut, schädlich. Ja, und dann alles Mögliche, was quasi so, man sagt quasi, der privaten Lebensführung dient, also habe ich eine Yacht in meinem Unternehmen, habe ich irgendwie Kunst da drin, so Dinge, ja, würde auch der Gesetzgeber sagen, gehört da eigentlich nicht rein, will ich nicht begünstigen, also will ich es jetzt besteuern.
Wie ist es denn zum Beispiel mit Geld und Forderungen?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, denn das ist hier in der Tat bei unserem Handelsunternehmen problematisch beziehungsweise kann ein Problem sein. Denn aufgrund von Gestaltungen in der Vergangenheit, Stichwort Cash GmbH, man hat Geld genommen, in eine GmbH gepackt und steuerfrei verschenkt, hat der Gesetzgeber irgendwann mal nachgebessert und in diesen Verwaltungsvermögenskatalog eben auch reingeschrieben, dass sogenannte Finanzmittel, das heißt Geld, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, die jedes Unternehmen hat, vor allem ein Handelsunternehmen, ja, was Ware verkauft, hat hohe Forderungsbestände. Und wenn ich jetzt auch noch ein Familienunternehmen habe, das irgendwie Geld im Unternehmen thesauriert, dann ist es eigentlich nichts, ja, wo man erstmal sagen würde, ja, es ist jetzt komplett unüblich, kann hier aber dazu führen, dass ich Verwaltungsvermögen habe und damit in eine Steuerpflicht reinkomme.
Ja, das ist gerade für unser Handelsunternehmen, sagst du ganz richtig, das Problem. Die Finanzmittel waren hier letztendlich auch das Problem. Und wie du sagst, jedes Handelsunternehmen hat immer einen Risikopuffer drin. Wir brauchen Geldbestände im Unternehmen. Das sieht man auch immer wieder bei Unternehmensverkäufen, dass da gesagt wird, wir brauchen ein gewisses Kapital einfach im Unternehmen, was dauerhaft vorhanden sein muss. Und genau das kann uns jetzt zum Nachteil gereichen.
Genau, das ist so. Und jetzt muss man sagen, ja, der Gesetzgeber hat das natürlich erkannt, dass Geld in einem Unternehmen irgendwie typisch ist, hat so einen sogenannten Finanzmitteltest eingeführt. Also quasi gesagt, ich nehme erstmal all meine Finanzmittel. Ich addiere erstmal auf, was habe ich für Forderungen, was habe ich für Geld, was habe ich für sonstige Vermögensgegenstände und darf in dem ersten Schritt meine Verbindlichkeiten abziehen. Wenn ich jetzt aber so wie hier, klassisches Familienunternehmen, oft wenig Schulden, ja, beziehungsweise viel aus dem Eigenkapital, aus früheren Gewinnen dann quasi reinvestiert, ja, wenn ich dann keine Verbindlichkeiten habe, bringt mir das hier nichts. Das heißt, ich habe diesen vollen Finanzmittelbestand dort stehen. Und jetzt kommt eben, der Gesetzgeber hat gesagt, ja, ich darf dann quasi 15% des Unternehmenswertes nochmal abziehen von diesem Bestand. Wenn mein Forderungsbestand hoch ist, kann es eben sein, dass hier ein Restbestand an Finanzmitteln eben erstmal stehen bleibt.
Interessant, das heißt, die bleiben stehen, sind die dann komplett steuerpflichtig?
Das kommt jetzt nochmal drauf an. Also ich schleppe die sozusagen mit als vorläufiges Verwaltungsvermögen, also quasi Verwaltungsvermögen aus Finanzmitteln. Und jetzt wird es sehr technisch. Ich bekomme dann hinten raus nochmal einen sogenannten Schmutzzuschlag von 10%. Der Gesetzgeber sagt quasi, habe ich ein Unternehmen, darf ich 10%, vereinfacht gesagt, von dem Wert des Unternehmens, darf ich Verwaltungsvermögen mitschleppen, heißt steuerfrei mit übertragen. Also Beispiel, vereinfacht gesagt, 100 Millionen wert, dann darf ich 10 Millionen normales Verwaltungsvermögen sozusagen dabei haben und die bekomme ich dann auch begünstigt. Aber bei hohen Beständen kann es eben sein, dass auch dieser 10% Abschlag hier eben quasi nicht ausreicht und dann habe ich eben Verwaltungsvermögen, was ich versteuern muss und das kann dann teilweise sogar so wehtun, je nachdem wie viel ich habe, dass ich jetzt vielleicht eben auch nicht mehr in eine Vollverschonung komme. Wir kennen ja immer, ich übertrage ein Unternehmen, ich stelle einen Antrag auf Optionsverschonung, 100%ige Steuerbefreiung. Das setzt aber voraus, dass mein Verwaltungsvermögen bestimmte Quoten im Unternehmen nicht überschreitet. Und das ist zum Beispiel eine Quote von 20%. Ich weiß, sehr viele Prozentsätze, die man hier reinbringt, 15, 10, 20. Ja, da sieht man auch, ja, dass da irgendwie doch nicht so wirkliches System drin ist. Oder man fragt sich, was hat der Gesetzgeber sich da gedacht? Jedes Mal eine andere Quote und hier ist es eben 20%. Und da ist es eben so, vielleicht lande ich dann eben nur in der Regelverschonung. Ja? Und dann ist auf einmal nur 85% steuerfrei und ich bin in der Erbschaftssteuer drin.
Das tut dir dann auch richtig weh. Auch gerade bei uns im Fall war es so, dass wir da Probleme gesehen haben. Wie gehen wir denn jetzt konkret damit um? Kann man im Vorfeld der Übertragung irgendwas machen, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt?
Absolut. Und zwar genau das, was der Unternehmer hier auch gemacht hat. Er hat uns kontaktiert und nicht einfach übertragen, weil das ist genau das, was wir dann als Rechtsanwälte und Steuerberater für unsere Mandanten tun. Wir gucken uns das Unternehmen an, machen eine fundierte Analyse, gehen also rein in das Zahlenwerk und das nennt sich so schön, ja, der Steuerberater, bei mir leuchten die Augen, ja, Verwaltungsvermögenstest. Wir gucken uns das Unternehmen an, was ist da drin, wie viel Geld, gibt es Wertpapiere, wühlen das quasi komplett auf und gucken einmal rein, was ist drin, um dann eben auch sagen zu können, ah, Moment, wenn du heute überträgst, hast du ein Problem, lass uns doch mal was machen. Wir übertragen vielleicht erst in 6 Monaten, in 9 Monaten, haben wir einen besseren Stichtag und dann hast du keine Steuer.
Das ist wirklich der Expertenblick von außen in das Unternehmen rein. Was schauen wir uns da konkret an?
Wir schauen uns einmal den Status quo heute an. Also was ist quasi auf Basis der aktuellen Bilanz oder einer aktuellen BWA? Was ist quasi heute da? Wie ich gesagt habe, wir gehen den Verwaltungsvermögenskatalog durch. Wir machen eine Unternehmensbewertung, um eben auch bei diesen Puffern, die sich ja am Wert des Unternehmens orientieren, quasi rauszufinden, wie hoch sind die Puffer? Haben wir hier ein Thema? Und was dann ganz, ganz wichtig ist, wir gucken uns vor allem die letzten 2 Jahre an.
Warum die letzten 2 Jahre?
Das ist eine Besonderheit, die wir im Erbschaftssteuergesetz haben. In Bezug auf Verwaltungsvermögen oder auch in Bezug auf diese Finanzmittel gibt es den Begriff der jungen Finanzmittel und des jungen Verwaltungsvermögens. Und das ist alles, also Verwaltungsvermögen, was dem Unternehmen vor weniger als 2 Jahren quasi erstmalig zugerechnet wurde, ist junges Vermögen. Und junges Verwaltungsvermögen ist quasi der Super-GAU in Bezug auf die Nachfolge, weil wir da all diese Puffer, die ich gerade geschildert habe, den Abschlag etc. nicht haben und immer in einer Steuerpflicht sind.
Das finde ich spannend, weil das kommt ja in der Praxis sehr häufig vor. Das heißt, wenn wir betriebliche Wertpapierdepots umschichten, wenn wir Verschmelzungen innerhalb des Unternehmenskonzerns haben, dann rutsche ich da ja immer rein.
Gute Punkte, die du da ansprichst. Und das sind auch wirklich so Fälle, wo man per se ja mal denken würde, naja, wurde hier überhaupt etwas von außen zugeführt? Wenn ich ein Unternehmen habe und schichte Aktien um, das passiert ja eigentlich in dem Unternehmen. Die Aktien waren schon da, ich kaufe neue. Aber auch das nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führt zu jungem Verwaltungsvermögen. Ganz wichtiges Thema Verschmelzung. Ich habe einen Konzernverbund, Handelsunternehmen, mehrere Tochtergesellschaften. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen verschmelze ich Gesellschaften. Finanzmittel gehen über. Auf einmal habe ich junge Finanzmittel. Dabei würde man aus der Denke des Unternehmers sagen, das ist ja in meiner Unternehmensgruppe passiert. Also alles so Themen, die zu Problemen führen kann, wo man dann vielleicht sieht, vor 14 Monaten wurde eine Verschmelzung gemacht, da warten wir vielleicht dann nochmal 1 Jahr ab, dann sind wir aus der 2-Jahres-Frist raus und haben einen perfekten Stichtag, zu dem dann letztendlich alles Roger ist, wo wir sagen können, wir übertragen.
Das heißt, wir können uns wirklich den optimalen Zeitpunkt raussuchen. Wie war es denn bei uns im Fall? Wie ging es unserem Patriarchen?
Ja, in unserem Fall hatten wir in der Tat kein Thema mit dem jungen Vermögen. Wir hatten zum Glück einen relativ hohen Wert, aber mussten auch feststellen, dass die Cashbestände doch relativ hoch waren. Da gibt es aber auch Lösungen für.
Ja, genau. Die könnten in einer Cash GmbH gebündelt werden, die dann vor der Schenkung entsprechend abgespalten wird. Und genauso haben wir es hier auch gemacht. Das Thema des Cashbestandes konnten wir also angehen. Und das war aber auch nur möglich, weil wir eben von außen diesen genauen Blick in das Unternehmen vorher vorgenommen hatten und eine genaue Analyse vorgenommen hatten. Vielen Dank, Hendrik, für die wirklich sehr hilfreichen Insights. Das war für mich spannend. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Und ja, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.